NDR Info. Themen des Tages.
Die CDU hat sich beim Bundesparteitag in Stuttgart deutlich für ein Social-Media-Verbot für Kinder ausgesprochen und rennt damit offene Türen beim Koalitionspartner SPD ein. Bei der Schwesterpartei CSU ist man allerdings skeptisch. Dafür hat CSU-Innenminister Dobrindt überraschend ein anderes Thema angestoßen. Asylbewerber sollen in bestimmten Fällen arbeiten dürfen. Zwei Themen in dieser Sendung, in der es auch um die Drohungen der USA Richtung Iran geht. Ein Interview dazu mit dem Nahostexperten Guido Steinberg. Außerdem blicken wir zurück auf die Filmfestspiele Berlinale und wir ziehen eine Bilanz der Olympischen Winterspiele, die heute Abend zu Ende gehen. Die Themen des Tages mit Peter Mücke am Mikrofon. Einen schönen Sonntagabend. Mit Spannung war der CDU-Parteitag erwartet worden. Angela Merkel war erstmals seit Jahren wiedergekommen. Friedrich Merz musste sich erstmals als Kanzler zur Wiederwahl als Parteivorsitzender stellen. Wichtige Landtagswahlen stehen vor der Tür und wie üblich kam auch der Vorsitzende der Schwesterpartei CSU für ein Grußwort vorbei. Also viele potenzielle Konflikte, die da von manchen erwartet wurden. Sabine Henkel aus unserem Hauptstadtstudio hat den gesamten Parteitag verfolgt. Mit ihr habe ich kurz vor der Sendung sprechen können und sie gefragt, wie konfliktträchtig der Parteitag denn am Ende überhaupt war.
Also ich würde sagen, es war eine große Harmonie-Show. Konflikte wurden nicht ausgetragen oder nur so am Rande. Und sie wurden zum Teil vertagt oder in die Bundestagsfraktionen überwiesen, wenn man sich da nicht so richtig einig war oder wenn man das eben nicht öffentlich diskutieren wollte, dass es da Differenzen gab. So war das dann sehr offensichtlich, dass die CDU Geschlossenheit zeigen wollte. Also ein Signal nach außen vor den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Deswegen hat man auch den Ort Stuttgart für den Parteitag gewählt. Und selbst Markus Söder war handzahm und hat nur eine ganz kleine Spitze gesetzt. Also die Botschaft des Parteitages sollte sein, wir stehen zusammen und hinter unserem Parteichef Friedrich Merz und hinter den Wahlkämpfern der CDU.
Und welches Signal hat denn der Kanzler und Parteivorsitzende Merz nun ausgesendet an die CDU, also an seine Partei, an die wahlkämpfenden Parteifreunde in Baden-Württemberg und anderswo und an den Koalitionspartner im Bund, die SPD?
Also auffällig fand ich, dass Merz in seiner Rede für die Koalition offensiv geworben hat. Ich denke, die SPD konnte mit dieser Rede sehr gut leben. Also er hat für Schwarz-Rot geworben und er hat seiner Partei, der CDU, sehr klar gesagt, dass er sich entschieden hat für eine Politik mit Partnern in der Mitte und dass das eben zurzeit nur die SPD sein kann. Das ist jetzt natürlich zum einen eine rechnerische Frage. Eine andere Mehrheit gibt es nicht, da Merz auch sehr klar gemacht hat, niemals mit der AfD und auch nicht mit den Linken. Auch mit den Grünen reicht es ja nicht. Und da blieb es so ein bisschen offen, ob er die Grünen überhaupt in der Mitte sieht oder nicht. Aber ich glaube, das hatte auch ein bisschen mit Baden-Württemberg zu tun, dass er die Grünen hat links liegen lassen. Denn das sind ja die größten Konkurrenten der CDU in Baden-Württemberg bei diesem Landtagswahlkampf. Also Merz hat seiner CDU vermittelt, dass er mit der SPD zum Erfolg kommen will. Und er hat noch eine Botschaft dazu geliefert, nicht alles reflexartig zu verdammen, was der andere Koalitionspartner vorschlägt. Übersetzt heißt das, bitte kein Streit mehr nach außen.
Vor diesem Hintergrund, wie ist denn das Wahlergebnis von Merz, 91% der delegierten Stimmen zu werten?
Ja, es passt nicht so richtig zusammen zu dem 10-minütigen Applaus, den es ja auch gegeben hat. Also das und diese 91% zu dem, was man so während der Rede beobachten konnte. Denn die Rede hat niemanden so richtig vom Hocker gehauen. Es war stattdessen relativ ruhig und leise im Saal, als Merz gesprochen hat. Aber ich ordne das so ein, die Delegierten wollten ihrem Chef den Rücken stärken. Sie wollten ihm auch ein besseres Ergebnis geben, als Markus Söder es von seinen Leuten bekommen hat. So hat man es jedenfalls einige berichtet, Hauptsache besser als Söder. Und so ist es ja dann auch gekommen.
Die Delegierten haben sich etwas überraschend am Ende des Parteitags dann mit großer Mehrheit für ein Social-Media-Verbot für Kinder ausgesprochen. Die SPD ist dafür, hat sich das vorher schon auf die Fahnen geschrieben. Die CSU ist allerdings bisher dagegen. Wie wird dieser Konflikt ausgehen?
Ja, da bin ich noch so ein bisschen zurückhaltend und abwartend mit der Einschätzung, denn die Bundesregierung will jetzt auf jeden Fall erstmal abwarten, was die Kommission vorschlägt, die sie eingesetzt hat. In der setzen sich ja Experten mit diesem Thema auseinander und die werden im Sommer ein Ergebnis vorlegen. Wenn die jetzt auch ein Verbot für Jugendliche vorschlagen, ein Social-Media-Verbot, dann kommt es darauf an, wie sie das begründet und ob die CSU das überzeugen kann. Am Ende steht dann vielleicht der kleinste Koalitionspartner gegen die beiden größeren. Und wenn man bedenkt, dass Markus Söder ja Führung gegenüber dem kleineren Koalitionspartner SPD eingefordert hat, dann wird Friedrich Merz ihn vielleicht in dem Fall daran erinnern, dass er die CSU noch der deutlich kleinere Partner ist.
Informationen und Einschätzungen waren das von unserer Korrespondentin Sabine Henkel. Ein Thema, das beim CDU-Parteitag keine Rolle gespielt hat, das hat Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU jetzt angestoßen. Viele Asylbewerber in Deutschland sollen künftig schneller arbeiten dürfen als bislang. Dazu hat Dobrindt einen Sofort-in-Arbeit-Plan angekündigt. Ein bisschen überraschend ist das, denn bisher hatten sich vor allem die Unionsparteien gegen eine solche Arbeitsmöglichkeit für Asylbewerber gesträubt. Benjamin Großkopf berichtet auch über die Reaktionen in der Opposition.
Schneller arbeiten können als bislang. Das soll bald für viele Asylbewerber möglich sein, für die das jetzt noch nicht ginge. Innenminister Alexander Dobrindt beschreibt das Ziel seiner Reform so.
Die Integration durch Arbeit ermöglichen. Wir wissen, dass in der Arbeit die besten Chancen für Spracherwerb und Integration gegeben ist. Und dadurch stärken wir die Integrationsmöglichkeiten für Asylbewerber.
Bislang ist es so, dass die in einer Aufnahmeeinrichtung leben, nicht arbeiten dürfen. Da viele aber 6 Monate oder länger dort bleiben, haben sie lange ein quasi Arbeitsverbot. Wenn sich das nun ändert, verbindet Dobrindt damit mehrere Erwartungen.
Dass deutlich mehr zum eigenen Lebensunterhalt beigetragen wird, dass Integrationsleistung in der Arbeit mit stattfindet, aber eben keine Entscheidung über ein Asylverfahren dadurch getroffen ist. Abgelehnte Asylbewerber werden auch weiterhin ausreisen müssen.
Das bedeutet, ob jemand arbeitet, entscheidet nicht darüber, ob er oder sie wirklich Asyl bekommt. Es gibt keine Arbeitspflicht und der Lohn, egal ob für Vollzeit, Teilzeit oder Minijob, soll mit anderen Sozialleistungen verrechnet werden, also beispielsweise den Kosten für die Unterkunft. Bereits im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, Arbeitsverbote zu reduzieren. Die Begründung klingt bei Sonja Eichwede, Fraktionsvize der Sozialdemokraten, aber etwas anders als bei CSU-Mann Dobrindt.
Es ist wichtig, dass wenn Menschen nach Deutschland kommen, dass sie für sich und auch für die Gesellschaft einen Beitrag leisten können. Das geht über Arbeit, das geht über das Erlernen von Sprache, über eine Gemeinsamkeit, die man eben in der Gesellschaft hat. Wir alle wollen quasi was geben. Und von daher ist es auch wichtig, dass wir denjenigen, die neu zu uns kommen, die Chance geben, auch hier arbeiten zu können.
Die Opposition im Bundestag ist da vorsichtiger, ob es Dobrindt wirklich ernst meint, mehr Menschen in Arbeit zu bringen oder ob es sich um ein, Zitat, Täuschungsmanöver handelt. Das fragen sich zum Beispiel die Grünen. Sie verweisen auf Integrationskurse, die Dobrindt aus Kostengründen gerade einkürzen will. Und für die AfD kritisiert ihr innenpolitischer Sprecher im Bundestag, Gottfried Curio, hier werde der zweite Schritt vor dem ersten gemacht.
Wir denken, dass die Verfestigung, die dadurch eintritt, dass jemand hier arbeitet, dazu führen wird, dass argumentiert werden wird, na schaut doch mal, der ist ja dabei, sich zu integrieren. Und dass praktisch hier eine unabhängig eigentlich von dem Fluchtstatus ein Aufenthaltsstatus herbeiregiert wird.
Ein entsprechendes Gesetzesvorhaben könnte der Bundestag bereits in dieser Woche beraten. Dobrindts Reform ist verknüpft mit einer anderen, nämlich der des gemeinsamen europäischen Asylsystems, kurz GEAS. Hierüber wird seit langem diskutiert und die Zeit drängt. Bis zum Sommer müssen alle Mitgliedstaaten der EU das europäische in nationales Recht überführt haben.
Und damit in die USA. Dort haben Sicherheitskräfte des Secret Service einen Mann erschossen, der in den gesicherten Bereich des Anwesens von US-Präsident Trump in Florida eingedrungen war. Angaben zum möglichen Motiv wurden zunächst nicht gemacht. Trump selbst hielt sich in Washington auf. Martin Ganselmeier berichtet aus den USA.
Der Vorfall ereignete sich um 1.30 Uhr nachts am Nordtor von Trumps Anwesen Mar-a-Lago in West Palm Beach, Florida. US-Präsident Trump und First Lady Melania hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht in Florida auf, sondern in der Hauptstadt Washington. Ein Mann, Anfang 20, hatte sich nach Angaben des Secret Service unbefugten Zugang in den gesicherten Bereich von Trumps Anwesen verschafft. Der Mann fuhr mit seinem Auto durch das Nordtor, während ein anderer Wagen gerade das Gelände verließ. Als ihn 2 Personenschützer des Secret Service und ein Mitarbeiter des Sheriffs anhielten, habe der Mann eine Schrotflinte und einen Benzinkanister bei sich getragen, erklärte der Sheriff von Palm Beach County auf einer Pressekonferenz. Anschließend richtete der Mann sein Gewehr auf die Personenschützer. Daraufhin sei er mit mehreren Schüssen getötet worden. Der Mann soll aus North Carolina stammen. Seine Familie hatte ihn vor einigen Tagen als vermisst gemeldet. Die Ermittler vermuten, dass er sich das Gewehr auf dem Weg nach Florida besorgt hat. Es ist nicht der erste Versuch, US-Präsident Trump nach dem Leben zu trachten. Im Juli 2024 wurde er auf einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania von einem Attentäter mit einem Gewehrschuss am Ohr verletzt. Einige Wochen später wurde auf Trumps Golfplatz in Florida ein Mann mit einem Gewehr festgenommen. Er lag auf der Lauer, während Trump Golf spielte, konnte jedoch rechtzeitig festgenommen werden. Mittlerweile wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt.
Das Verhältnis ist mehr als angespannt zwischen den USA und dem Iran. Beide Seiten hatten Anfang dieses Monats wieder Verhandlungen aufgenommen über das iranische Atomprogramm. Bei Gesprächen in Genf in dieser Woche hieß es, man sei weiter im Dialog, auch wenn weiter Differenzen bestünden. Die USA und andere westliche Länder werfen dem Iran vor, nach Atomwaffen zu streben. Teheran weist das zurück und beharrt auf seinem Recht, Uran für zivile Zwecke anzureichern. Trotz aller Diplomatie, die Sorge vor einem Krieg, die wächst. US-Präsident Trump hat Irans Führung in den vergangenen Tagen erneut zu Zugeständnissen aufgerufen. Anderenfalls würden so wörtlich schlimme Dinge passieren. Und er setzt eine Deadline von 10, 15 Tagen maximal für Verhandlungen. Mein Kollege Dirk Leukroth hat heute Mittag mit dem Nahostexperten Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Erste Frage an ihn, ob Trump vielleicht doch schon früher losschlagen könnte.
Die Anzeichen sind tatsächlich nicht zu übersehen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass bereits letztes Jahr, 2025, Präsident Trump Luftschläge angeordnet hat, während eigentlich noch verhandelt wurde. Also er neigt auch dazu Überraschungen. Und ich wäre nicht erstaunt, wenn es denn auch vor Ablauf dieser Frist schon zu einem Militärschlag kommt.
Ja, dass Donald Trump mit seinen Drohungen ernst machen kann. Sie haben es eben auch angedeutet, der 12-tägige Krieg letztes Jahr im Sommer zwischen Israel und dem Iran hat bewiesen, dass er eben losschlagen kann, wenn er es sagt, als die USA an der Seite Israels eingegriffen hatten und mehrere iranische Atomanlagen bombardiert haben. Was hat sich eigentlich seitdem getan?
Seitdem hat sich gar nicht so viel getan. Das Atomprogramm ist nicht wieder aufgenommen worden. Die großen Anlagen, die von den USA ja zerstört oder zumindest stark beschädigt wurden, die sind immer noch in dem Zustand vom Juni 2025, so ungefähr. Was sich allerdings verändert hat, ist, dass das Raketenprogramm der Iraner wieder voll aufgenommen wurde. Und die Israelis und die Amerikaner gehen davon aus, dass Raketen und Drohnen jetzt auch wieder so ungefähr in der Zahl vom Juni 2025 vorliegen und damit schon eine ganz ordentliche Bedrohung für einige der Nachbarstaaten darstellen.
Die USA haben ihre Militärpräsenz in der Golfregion ja zuletzt massiv ausgeweitet. Beeindruckt das Mullah-Regime?
Ja, das Mullah-Regime hatte in der Vergangenheit immer wieder auf solche Drohungen reagiert. Tatsächlich ist dieser Aufmarsch ja nicht nur im Persischen Golf, sondern auch im Arabischen Meer, im Roten Meer und auch im östlichen Mittelmeer sehr beeindruckend. Und es ist sehr schwer vorstellbar, dass dieser Aufmarsch nicht in der einen oder anderen militärischen Aktion endet. Allerdings hat sich die iranische Führung bei den Verhandlungen oder beim Beginn der Verhandlungen doch sehr, sehr renitent gezeigt. Sie hat immer wieder klargemacht, dass sie auf dem Recht für Atomanreicherung besteht. Sie hat sich insgesamt wenig kompromissbereit gezeigt, wenn es um das Raketenprogramm oder auch um die Unterstützung der Hisbollah, der Hamas und der Houthis geht. Das ist etwas erstaunlich und könnte durchaus dazu führen, dass es jetzt die Amerikaner dann doch versuchen mit einer militärischen Aktion.
Und wenn der Iran sich wehren würde, wen würde es dann als erstes treffen?
Das kommt darauf an, wozu sich die Iraner entscheiden. Sie haben da ganz unterschiedliche Optionen. Die wichtigste Option sind natürlich Angriffe auf Israel, die aber dazu führen würden, dass der Krieg sehr, sehr schnell eskalieren kann, weil natürlich dann die Israelis mit aller Macht zurückschlagen oder zuschlagen werden. Die Iraner haben aber darüber hinaus auch die Möglichkeit, amerikanische Anlagen in den Golfstaaten, in Kuwait, in Katar, in Bahrain, in den Vereinigten Arabischen Arabischen Emiraten anzugreifen, vielleicht auch amerikanisches Militär im Irak. Und dann haben sie auch die Möglichkeit, die Golfstaaten selbst anzugreifen, also Städte wie Dubai oder die Ölanlagen im östlichen Saudi-Arabien, die Gasanlagen von Katar. All das sind mögliche Angriffsziele und das macht eben diesen Aufbau von Drohkulissen auf beiden Seiten doch sehr besorgniserregend.
Wenn Trump einen Krieg in der Golfregion vom Zaun brechen würde, bringt ihn das nicht auch in innenpolitische Bedrängnis? Denn viele aus seiner MAGA-Bewegung reagieren doch allergisch darauf, wenn Amerika weiterhin, nennen wir es mal, Weltpolizist spielen will, oder?
Ja, das ist richtig. Innerhalb der MAGA-Bewegung gibt es auch Widerstand. Aber man sieht am Aufbau der Amerikaner, dass sie nicht mit einer großen Bodenoperation planen. Also wir haben hier keinen neuen Irakkrieg 2003, keine neue Afghanistan-Invasion, sondern alles, was wir sehen werden, egal wie groß das Ausmaß ist, das werden Luftschläge sein und vielleicht vereinzelte Einsätze von Spezialkräften. Und das ist ein Szenario, das Präsident Trump durchaus Teilen seiner Basis verkaufen kann. Und wenn er damit Probleme bekommt, muss man auch immer wieder berücksichtigen, dass Präsident Trump, zumindest Stand jetzt, nicht noch einmal wiedergewählt werden kann und dass er deswegen etwas weniger Rücksicht auf seine Basis nehmen muss, als wäre er jetzt in seiner ersten Amtszeit.
Sagt der Nahostexperte Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Der rote Berlinale Teppich ist eingerollt, die Preise sind vergeben, die Gäste der 76. Internationalen Filmfestspiele Berlin sind abgereist. Was bleibt von der diesjährigen Berlinale, die das zweite Jahr unter der Leitung von Festivalchefin Trisha Tuttle gelaufen ist? Wie war dieser Festivaljahrgang filmisch und auch politisch? Was waren die Herausforderungen? Eine Bilanz von unserer Berlinale-Reporterin Silke Mehring.
Ich habe ganz viele Filme gesehen. Es waren viele beeindruckende Filme dabei.
Berlinale ist wie jedes Jahr ganz schön von der Atmosphäre, finde ich. Es macht Spaß.
Es ist immer wieder eine Überraschung. Ich bin gerne hier.
Das Kinopublikum jedenfalls ist zufrieden. Knapp 280 Filme standen auf dem Berlinale-Programm. Die Masse macht es nicht einfach, sich zu entscheiden. Zwischen Geschichten darüber, wie man eine Familie wird in der Metropole Singapur, wie man alt wird in London oder erwachsen in Thüringen. Aber fündig geworden ist am Ende doch jeder irgendwo.
Für mich ging es diesmal viel um Identität und die Frage von Zugehörigkeit, dieses Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft, was ja auch Fragen sind, die uns gesellschaftlich bewegen. Wo gehen wir als Gesellschaft hin? Inwieweit ziehen wir uns zurück oder inwieweit bringen wir uns ein?
Wo gehen wir als Gesellschaft hin? Genau das ist auch die Frage, die die Berlinale wieder in vielerlei Hinsicht beschäftigt hat. Filmisch zum Beispiel in dem deutschen Wettbewerbsbeitrag Gelbe Briefe von Ilka Çatak, der das Rennen um den Goldenen Bären für den besten Film gemacht hat.
Du weißt, in was für einem Umfeld wir uns bewegen.
Das bedeutet?
Wenn du deine Chancen steigern willst, wäre es nicht schlecht, wenn du einige deiner alten Beiträge löschst.
Und welche?
Na, die politischen.
Das Politdrama warnt vor einem Abdriften ins Autokratische, davor, dass die Meinungsfreiheit global immer mehr unter Druck gerät und steht damit sinnbildlich auch für die Berlinale als Festival. Denn die musste in diesem Jahr wieder den Balanceakt zwischen den Behauptungen von Zensur einerseits und dem Vorwurf der Instrumentalisierung andererseits hinbekommen und dabei gleichzeitig die Filmschaffenden davor schützen, jederzeit und überall zu Meinungsäußerungen genötigt zu werden. Festivalleiterin Trisha Tuttle war redlich um Ausgleich bemüht.
Ein Festival wie dieses wird nicht die Probleme der Welt lösen, aber es ist ein Ort, an dem wir Komplexität mitbringen können, einander zuhören und uns gegenseitig als Menschen wahrnehmen. Diese Komplexität spiegeln die Filme nicht nur mit ihren vielen Perspektiven. Die Filme zeigen eine große Sorge um die Welt und die Menschen, die in ihr leben.
Die Politik, insbesondere die Frage nach einer Haltung zum Thema Gaza, lässt die Berlinale nicht zur Ruhe kommen, obwohl die ja eigentlich schon genug Probleme hat. Damit zum Beispiel, dass bis auf einige große Stars wie Callum Turner, Channing Tatum oder Pamela Anderson kaum Glamour in der Stadt war. Damit, dass keine großen internationalen Regisseure vertreten waren. Filmisch vertreten war bei der Berlinale in diesem Jahr eine Menge, sowohl an Genres als auch an Inhalten und Formen, aber wenig, was absolut herausragt. Worauf sich ausnahmslos alle einigen konnten, war das Spiel von Sandra Hüller im Wettbewerbsdrama Rose. Da sind Kritiker wie Fans ins Schwärmen geraten.
Diese Mischung aus Leichtigkeit und Tiefe, die in ihrem Schauspiel ist.
Für mich Sandra Hüller wirklich eine der größten Schauspielerinnen überhaupt.
Egal, was Sandra macht, sie ist immer
immer großartig.
Bleibt die Hoffnung, dass auch die Berlinale in Zukunft die Menschen wieder mehr einen wird.
Und damit zum Sport in den Themen des Tages. Die Olympischen Winterspiele in Italien sind aus deutscher Sicht mit zwei weiteren Medaillen zu Ende gegangen. Und die gab es einmal mehr im Eiskanal der Bobfahrer Florian Neuhaus.
Ja, ob beim Rodeln, beim Skeleton oder eben im Bob, die deutschen Athletinnen und Athleten haben bei Olympia richtig abgeliefert. Und da überrascht es eben nicht, dass die Bobfahrer auch den Schlusspunkt gesetzt haben. Im Vierer ging Gold an den Bob von Johannes Lochner, der am Ende fast 6/10 Vorsprung vor seinem Landsmann Francesco Friedrich hatte. Für den 35-jährigen Lochner war diese Goldmedaille der krönende Abschluss seiner Karriere. Henrik Lückhoff berichtet.
Die deutschen Festspiele im Eiskanal in Cortina sind auch am Abschlusstag der Olympischen Spiele weitergegangen. Im Viererbob holte Johannes Lochner im letzten Rennen seiner Karriere seinen zweiten Olympiasieg.
Das war so mein großer Traum. Das hat immer gefehlt, dass du halt so eine Doppelgoldmedaille holst. Und das ist jetzt endlich in Erfüllung gegangen. Und das war einfach das schönste Rennen meines Lebens. Und ich genieße es einfach unfassbar, mit den Jungs hier zu stehen. Ja, also es gibt gerade nichts Schöneres.
Wie schon im Zweierbob ging Silber auch im Vierer an Lochners Dauerrivale Francesco Friedrich. Adam Amour wurde Vierter. In der letzten Entscheidung der Spiele haben die USA das Eishockey-Finale der Männer gewonnen mit 2:1 nach Verlängerung gegen Kanada. Im Medaillenspiegel belegt Deutschland am Ende Platz 5, mit einer Medaille weniger als bei den vergangenen Spielen, aber diesmal nur 8 statt 12 Goldmedaillen. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Thomas Weikert, ist dennoch zufrieden.
Obwohl wir vielleicht weniger Goldmedaillen haben, wie das noch in China der Fall war, eine sehr gute Bilanz. Ich denke, das kann sich sehen lassen.
Ganz oben im Medaillenspiegel steht Norwegen, vor den USA, den Niederlanden und Gastgeber Italien.
In einer Kategorie war das deutsche Team allerdings einsame Spitze. Mit 14 vierten Plätzen konnte keine andere Nation mithalten. Das nur zur Einordnung der deutschen Erfolge und wie viel mehr vielleicht auch noch hätte drin sein können. Heute Abend findet in Italien noch die Abschlussfeier statt und Sie können bei uns live dabei sein. Zum letzten Mal hören Sie hier im Anschluss an die Tagesschau ab 20.15 Uhr den ARD-Olympia-Abend. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wollten heute eigentlich das Rennen um die Meisterschaft zumindest noch mal so ein bisschen spannender machen. Daraus ist allerdings nichts geworden. Bei Bayern München verloren die Niedersächsinnen mit 1:4 nach 1:0 Führung. Der Rückstand in der Tabelle beträgt bereits 14 Punkte. Neuer Dritter ist Hoffenheim, das mit 1:0 in Leverkusen gewann. Und beim Abendspiel zwischen Essen und Leipzig steht es gerade 1:0. Und damit kommen wir zum Fußball der Männer. In der zweiten Bundesliga gab es einen Rückschlag für Hannover 96 im Aufstiegsrennen. Gegen den vorletzten Dynamo Dresden gab es nur ein 0:0. 96 ist damit Fünfter und liegt 2 Punkte hinter Rang 3 und 3 Punkte hinter Platz 2. Trainer Christian Titz sieht die Situation aber sehr gelassen.
Manchmal ist es im Leben so, dass du gerne gewinnen möchtest, aber das Spiel dann halt ab und zu auch mal einen Verlauf nimmt. Und auch wenn es jetzt leider nur ein Unschieden ist, wir hätten hier schon gerne gewonnen und das auch verdient kann, geht es aber trotzdem weiter. Und die Saison, ich habe das schon mal gesagt, die ist im Verlauf so lange.
Und damit kommen wir zum Sport von heute in der Bundesliga. Der SC Freiburg hat mit 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. Und jetzt live St. Pauli gegen Werder Bremen. Da steht zu Beginn der Schlussphase 1:1 und Ina Kass berichtet.
Jetzt ist doch hier richtig was los am Hamburger Millerntor-Stadion. 1:1 steht es mittlerweile. Erst der Führungstreffer für den FC St. Pauli durch einen Kopfballtreffer von Hauke Wahl. Da sah der Torwart der Bremer Mio Backhaus überhaupt nicht gut aus. Dann der Ausgleichstreffer durch den Joker, durch den Stürmer Milosevic, der Werder zurück ins Spiel gebracht hat. Jetzt gerade eben versuchten die Werderaner da wieder vors Tor der St. Paulianer zu kommen. Im Hintergrund viele Pfiffe, da geraten sie jetzt immer mehr aneinander. Da vorne Daniel Sinani und Niklas Stark, Bremens Verteidiger und der Offensivmann der St. Paulianer. Und der Schiedsrichter Sören Storks, der muss jetzt hier erstmal schlichten. Jackson Irvine, der Kapitän der St. Paulianer, regt sich da auch wahnsinnig auf, will den Ball wieder haben, weiß gar nicht, wo er gerade ist. Ich gebe ihm den Hinweis, der Ball ist gerade beim Torwart der Bremer, beim Mio Backhaus. Aber die Situation ist jetzt immer noch unterbrochen, kann erstmal nicht weitergespielt werden. 68 Minuten sind von der Uhr, heißt also noch 22 Minuten regulär zu spielen. Und dieses Unentschieden ist für den FC St. Pauli eigentlich zu wenig im Abstiegskampf, in diesem Krisen-Nordduell gegen Werder Bremen. Und die Fans pfeifen jetzt im Hintergrund, denn Werder Bremen hat einen Freistoß zugesprochen bekommen. In der Hälfte des FC St. Pauli, aber ca. 45 Meter Torentfernung, also noch sehr weit vom Kasten der St. Paulianer entfernt. Es steht also 1:1 und Werders Kapitän Marco Friedl, der schickt sich da jetzt an, den Ball gleich reinzubringen und führt den Ball aber ja kurz aus zu Niklas Stark, nochmal im Doppelpass. Erstmal keine Gefahr aus St. Pauli-Sicht. 1:1 steht's.
Eine Entscheidung sozusagen hat es schon gegeben im DFB-Pokal. Da sind heute die Halbfinalduelle ausgelost worden. Bayern München muss in Leverkusen ran und Titelverteidiger Stuttgart empfängt den SC Freiburg. Und zum Schluss noch drei Ergebnisse. Zweimal Handball-Bundesliga mit Nordbeteiligung. Der HSV Hamburg hat mit 25:23 gewonnen gegen die MT Melsungen. Schlechter lief es für die TSV Hannover Burgdorf. Die verlor in Stuttgart mit 34:35. Und ganz zum Schluss, Ehre wem Ehre gebührt. Die Baskets Bamberg haben den DBB-Pokal gewonnen. Im Finale gab es ein 74:72 gegen Alba Berlin.
Der Sport mit Florian Neuhaus. Und soweit die Themen des Tages am 22. Februar. Mein Name ist Peter Mücke. Einen schönen Sonntagabend noch.